Deutschlandfunk Nova.
Bundestagswahl 2017. Live aus Berlin.
Wir haben heute 4 Stunden lang, na, 4,5 sogar, Hochrechnungen gehört. Davor auch schon über Koalitionsmöglichkeiten gesprochen. Wir haben kommentiert, haben kommentieren lassen. Wir haben einen Reporter durch Berlin geschickt und jetzt wollen wir ganz zurück mal uns zurücklehnen. Ja, schön im Sofa, schön mal ein bisschen Tee trinken vielleicht und wollen mal so ein bisschen Begriffsarbeit machen. Der Uhrzeit so ein bisschen angemessen, das wollen wir tun mit Rita Molzberger, Philosophin an der Uni Köln. Schönen guten Abend, Rita.
Hallo.
Hast du es gemütlich?
Klar, ich stehe gemütlich am Mikro.
Du stehst gemütlich am Mikro. Wir wollen über Verantwortung sprechen. Das ist ja so ein sehr großer Begriff, ja, der fällt aber oft relativ leicht aus den Mündern von Politikerinnen und Politikern raus, gerade in Zeiten, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn man um die Stimmen von Wählern werben will. Und da wollen wir gleich mal einen hören, der es auch mit Worten sehr genau nimmt. Christian Lindner nämlich.
Wir sind nicht zum Regieren verdammt, aber wir sind natürlich bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Was meint Christian Lindner, wenn er sagt, er will Verantwortung übernehmen als FDP?
Ja, müsste man natürlich Christian Lindner fragen, was er meint. Ich lege das jetzt aus. Und in der Tat ist das Begriffsarbeit und die ist etwas ungemütlicher als Couch und Tee, weil man dann fragen muss, ja, was genau meint man? Wir haben so eine Ahnung davon, was Politiker meinen, wenn sie diesen Satz sprechen. Meistens sprechen sie ihn, wenn was schiefgelaufen ist und übernehmen dann Verantwortung, was suggeriert, sie hätten sie vorher nicht gehabt.
Im Fall von Christian Lindner jetzt, ist das ja auch fast richtig.
Ja, jetzt ist es ja nochmal eine neue Situation, nämlich zukunftsweisend Verantwortung zu übernehmen. Nicht in die Vergangenheit und geschehenen Ereignissen gegenüber zu sagen, ja, dafür stehe ich ein, ich übernehme sozusagen die Folgen meines Tuns tatsächlich und spreche das auch aus, sondern eigentlich ist das eine ganz absurde Situation, jetzt schon zu sagen, ich werde für die Zukunft die Folgen meines Tuns auf mich nehmen, ich übernehme Verantwortung und ich höre den Anruf der Wähler und will jetzt in die Regierung eintreten. Gleichwohl ist das als Politiker ja genau richtig, um zu sagen, ja, da gibt es eine Resonanzbeziehung zwischen der Wählerschaft und mir. Ich habe irgendwie gehört, die wollen, dass ich regiere sozusagen qua Stimmabgabe und jetzt reagiere ich darauf. Und so habe ich den Abend auch erlebt, dass aller Orten im Diskurs versucht wird, das herzustellen, dass man sagt, ja, wir haben das verstanden, was das Wahlergebnis bedeutet und jetzt versuchen wir, was damit anzufangen. Und ja, da steckt im Begriff Verantwortung die Antwort auch drin. Ne? Man gibt Antworten auf die Situation, wie sie ist.
Aber kann man Verantwortung dann demzufolge nur auf der Regierungsbank übernehmen?
Oder, nee, ist eigentlich Käse.
Oder also revidierst du dich quasi jetzt selber? Übernimmst du Verantwortung für deine eigenen Worte?
Ja, genau. Ich bin völlig unverantwortlich. Nein, aber es ist natürlich eine qualitative Frage. Ne? Wie Beschaffenheit, wie übernimmt man Verantwortung und in welcher Weise? Das tut man auch, wenn man sozusagen versucht, gar nichts zu tun. Auch das ist zu verantworten. Denn was man meistens übersieht, ist, dass Verantwortung jetzt auch nicht irgendwie im Arbeitsvertrag von Politikerinnen und Politikern nur steht, sondern dass Menschen qua Wesenschaft verantwortlich sind. Wir leben in Vergemeinschaftung immer. Alleine kommen wir nicht auf die Welt und bleiben auch nicht alleine. Das heißt, wir verantworten immer unser Tun, weil wir auch in dieser Spannung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer stehen. Das heißt, wir müssen ja die Folgen unseres Handelns irgendwie absehen. Und das ist total schwierig geworden in einer komplexen Welt, wie sie uns begegnet, weil das eben auch zu Folgen führt, die ich vielleicht noch gar nicht absehe. Und deswegen, ja, sind wir alle qua Existenz in einer ziemlich absurden Situation, verantwortlich einstehen zu müssen und Politiker eben nochmal in besonderem Maße.
Jetzt hast du gerade das Wort Geschichte, Vergangenheit in den Mund genommen. Ist da Deutschland sozusagen ein, sagen wir mal, Sonderfall, was Verantwortung angeht, weil damit immer einhergeht, keine Wiederholung des Holocausts?
Absolut, da würde ich voll für einstehen, dass das ein Sonderfall ist. Gleichwohl sind andere Länder auch Sonderfälle. Ja? Wir stehen ja in der jeweiligen Landesgeschichte, meinetwegen auch regionaler gedacht. Man muss das gar nicht national denken. Aber das ist schon ein Erbe, das wir in besonderer Weise haben und das wir zu verantworten haben. Wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir tatsächlich, dass das irgendwann lang vorbei ist und wir wollen uns nicht mehr drum kümmern? Oder hören wir den Anruf dessen, was da passiert ist und nehmen uns vor, das für die Zukunft wirklich zur Motivation zu machen, dass das nicht mehr passiert. Und breite Teile der Bevölkerung haben sich, glaube ich, auf Letzteres geeinigt. Nicht zuletzt ist das juristisch auch einfach geklärt. Und ich beobachte mit Sorge, dass viele das irgendwie loswerden wollen als was Lästiges.
Vielleicht ist es mein eigener Bias, den ich da habe, oder sozusagen meine eigene Beschränktheit im Kopf. Aber immer, wenn ich Leute wie, sagen wir, Christian Lindner oder Leute von der Union Verantwortung sagen höre, klingt das nach was anderem, als wenn zum Beispiel dieser Mann hier Verantwortung sagt.
Wir machen uns nicht vom Acker. Wir wissen, es geht jetzt darum, Verantwortung zu übernehmen für unser Land.
Das ist Cem Özdemir von den Grünen. Also nicht nur, weil er immer noch diesen minimalen Baden-Württemberg, den schwäbischen Einschlag hat, klingt das anders, sondern irgendwas ist da anders. Kannst du mir helfen? Was höre ich da anders?
Ich fürchte, es liegt am Kontext. Das ist ein ganz weicher Begriff, aber der ist trotzdem auch wissenschaftlich zu erhärten. Man muss sich hermeneutisch an Aussagen ranmachen. Man muss sie auslegen, man muss sie im Kontext sehen, man muss versuchen, sie besser zu verstehen, als die Aussage selbst zu verstehen ist. Das heißt, man muss wissen, aus welcher Situation gesprochen wird und warum. Und dieser Satz, ich übernehme Verantwortung, kann ganz viel heißen. Und der kann auch heißen, ich weiß, wie das politische Geschäft läuft und ich sage das jetzt, es geht mich aber eigentlich nicht. Nichts an. Kann aber auch heißen, ich habe tatsächlich wahrgenommen, es gibt ein Problem oder ich habe einen Fehler gemacht oder da ist jetzt eine große Aufgabe zu bewältigen und ich sage das, um klarzulegen, dass ich das weiß. Also es kann auch wirklich eine reflektierte Aussage sein und wenn das bei dir angekommen ist, jetzt bei Cem Özdemir, dann ist das doch eine ganz gute Auslegung von Verantwortung.
Da schwingt immer so noch der Planet im Hintergrund mit,
auch,
wobei
klar.
Der schwingt natürlich ganz schön heftig groß und weit aus. Ne?
Der schwingt unter unseren Füßen ständig mit. Ja klar, wenn wir über existenzielle Verantwortung sprechen, dann stehen wir im Verhältnis nicht nur zu uns selbst, zum Mitmenschen, sondern auch zur Welt. Und die erleben wir meistens halt als Umwelt und in die sind wir eingelassen, für die sind wir auch verantwortlich.
Lass uns noch zum Schluss dieses ersten Teils unseres Gesprächs, weil nachher werden wir nochmal miteinander sprechen, lass uns nochmal den für mich unauflösbaren Widerspruch aufklären zwischen Verantwortung übernehmen, also im Amt bleiben und Verantwortung übernehmen und Tschüss sagen und einfach zurückzutreten. Weil das beobachtet man ja nicht nur in der Politik, sondern zum Beispiel auch im Fußball. Da ist es aber vergleichsweise harmlos. Aber in der Politik, da hängt schon noch eine Menge dran. Wie kann man das wo kommt diese Interpretation der Verantwortung her?
Ja, ich glaube, das ist so ein Schuldeingeständnis, das ist zu groß geworden, das Ganze, und ich kann dem nicht mehr handelnd entsprechen. Darum ist die einzige Konsequenz, zurückzutreten. Ich finde es häufig auch zumindest fragwürdig, ob das die richtige Reaktion ist, denn wir würden doch immer sagen, und wenn sozialpädagogisch oder wie auch immer, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann möge er oder sie dafür handelnd einstehen, versuchen, das wieder gut zu machen, sich zu entschuldigen, das geht nicht, ne? Man wird die Schuld nicht los, aber man kann versuchen, damit umzugehen und dann zu sagen, na, ich gehe in ein anderes Gebiet und reüssiere da, ist eigentlich eine recht scheue Reaktion. Trotzdem kann es eben sein, dass die Komplexität der Folgen, die man handeln hatte, so groß ist, dass ich mich nicht in der Lage sehe, darauf noch zu richtig handeln, zu antworten. Und dann ist es vielleicht ein Akt der Verantwortung zu gehen und anderen das Feld zu überlassen. Das mag sein.
Vielleicht müsste man da das umdrehen und sagen, man bittet um die Entziehung der Verantwortung durch die Wähler sozusagen.
Ja, ich finde, mit begrifflicher Genauigkeit ist sowieso viel getan. Man könnte auch öfter mal sagen, ich habe Verantwortung oder ich stehe in der Verantwortung oder ich verantworte das und das, statt zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Das klingt immer so, als habe man sie eigentlich nicht, aber jetzt muss man sie halt auf sich nehmen.
Im Wahlkampf, der ja von manchen als relativ lahm beschrieben wurde, ging es ganz viel um Angst. Angst vor Fremden, Angst vor dem Islam, auch ein bisschen Angst vor dem Klimawandel. Und ganz zum Schluss, da kam noch die Angst auf, dass es nicht genügend Pflegekräfte in Deutschland gibt. Alles zusammen, vielfältige Ängste. Muss man mal fragen, was sind das überhaupt alles Ängste oder kann man da vielleicht auch andere Begriffe dafür finden? Und unsere Frau für die Begriffsarbeit ist heute Abend Rita Molzberger von der Uni in Köln. Ist Angst ein politisches Instrument?
Ja, auch. Also du forderst ja Begriffsarbeit ein. Das finde ich großartig, wenn sowas mal gemacht wird. Das passiert selten, gerade im Wahlkampf.
Na, nur zu.
Ja, also philosophisch ist ganz interessant, Angst und Furcht zu unterscheiden. Und das ist eine relativ einfache Unterscheidung. Man kann sagen, Furcht ist was Ungerichtetes, eher eine Stimmung. Und Angst ist konkret. Man hat Angst vor etwas Bestimmtem. Und jetzt sind einige im Wahlkampf ganz gut darin gewesen, so eine unbestimmte Furcht der Wählerschaft umzuwandeln in konkrete Ängste. Und zu sagen, aha, du hast also Angst vor dem Fremden, du hast Angst vor allem, was eben aufgezählt wurde. Und dagegen bieten wir etwas an. Während auf die Furcht, die ja relativ unbestimmt ist, also so eine Art sich bedroht fühlen in der eigenen Existenz, sich nicht sicher fühlen. Darauf kann man nicht so direkt antworten. Das ist schwierig, das in konkrete Aussagen umzumünzen und würde demokratischen Diskurs und Streitkultur brauchen, für die häufig entweder keine Zeit ist oder Populismus herrscht, sodass man das gar nicht erst wahrnehmen will. Und deswegen wird eigentlich mehr in Angst umgemünzt, was vorher vielleicht Furcht war.
Also man braucht irgendwie einen Hebel, um an diese Furcht sozusagen ranzukommen, die irgendwie zu knacken seitens der Parteien jetzt.
Ja, die ist ja tatsächlich beunruhigend, glaube ich. Also wenn man das ernst nimmt, dass viele Menschen sich irgendwie existenziell bedroht fühlen oder das Gefühl haben, sie sind nicht ganz sicher, dann ist das was, was Politikerinnen und Politiker beschäftigen muss, denke ich. Aber das so einfach umzumünzen und zu sagen, ah, ist ja ganz klar, wir sind von Fremden bedroht, also schalten wir das aus und dann ist auch wieder gut, das ist natürlich politisch und auch menschlich nicht gangbar.
Du hast jetzt sozusagen ungesagt die AfD erwähnt, indem du gesagt hast, dass das ja zum Teil sehr explizit angesprochen wurde. Wie hat die AfD diese Angstgefühle mobilisieren können, triggern können oder zumindest irgendwie den Leuten einreden können, dass sie vielleicht diese Ängste haben sollen, vielleicht sogar?
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich sowas wie ein Katalysatorprozess passiert. Die Furcht war schon da, dieses ungerichtete Bedrohtsein von irgendwas, und tatsächlich ist ja auch nicht alles gut gelaufen. Also es gab ja gute Gründe, sich zu fürchten vor der Zukunft, wenn man eben Sicherheitsfanatikerin ist.
Aber auch nur, wenn man
aber
jetzt
auch, wenn man
nicht auf Statistiken guckt, ne?
Genau. Und das dann umzumünzen in eine konkrete Angst, das ist eben gut gelungen, das zu überführen in konkrete Diskurse und da Antworten anzubieten in bestimmten Punkten. Jetzt wird ja sehr darauf hingewiesen, dass in bestimmten Punkten auch gar keine Antworten erfolgt sind, zum Beispiel in Bezug auf die Rente, obwohl viele konkrete Angst davor haben, im Alter arm zu sein, gibt es da kein richtiges Konzept. Das wurde einfach ausgelassen, aber es wurden andere Felder bespielt und das scheint extrem gut gelungen zu sein.
Wer ist da besonders empfänglich dafür, sich Ängste einreden zu lassen oder das irgendwie so triggern zu lassen?
Ja, also da darf man jetzt, ich rede zum Beispiel aus einer Position des Privilegs. Ne? Ich habe diese große Furcht nicht. Ich habe noch einen Job, obwohl ich prekär beschäftigt bin, habe ich irgendwie keine Angst, konkret den zu verlieren oder so. Aber es gibt viele Menschen, denen geht es tatsächlich nicht so gut. Die wissen nicht, ob die Zukunft sicher für sie ist und so weiter. Das muss man dann schon ernst nehmen. Und ja, wenn man es dann nicht schafft zu reflektieren und zu sagen, ja, ich spüre an mir diese Furcht und ich will mich aber nicht kriegen lassen, ich will das nicht in einfache Populismen umwandeln und ich will nicht, dass meine Wählerstimme gefangen wird, dafür brauche ich ja auch schon gewisse Voraussetzungen jetzt über Bildung und Information und so weiter hinaus. Und die Wahlplakate haben da nicht gut getan, finde ich.
Jetzt haben wir uns beide schon gegenseitig versichert, dass wir Begriffsarbeit ganz, ganz toll finden. Und ich würde das auch gerne weitermachen. Aber im politischen Betrieb, da ist das ja, sagen wir mal, eher hinderlich. Hält eher auch wenn es vielleicht Not täte und vielleicht das mal die eine oder andere Diskussion tatsächlich versachlichen würde. Aber wie soll man denn jetzt mit dieser Angstpolitik, die die AfD da zum Teil gefahren hat, jetzt konkret umgehen? Also kann man, die ja sehr wirkmächtig ist, ne? Die kommt ja mächtig daher.
Ja.
Wie kann man das kontern?
Ich denke, es hilft zu konkretisieren, also klarzulegen, wie das gemacht wurde, ist das eine. Zu sagen, da sind Mechanismen am Werk und zu zeigen, wie sie am Werk sind, das kann schon mal Augen öffnen. Und das andere ist, darauf hinzuweisen, was alles auch nicht beantwortet wird. Das ist das, was jetzt passiert, ne? Dass darauf hingewiesen wird, was alles in den Wahlprogrammen tatsächlich steht und was in ihnen aber auch nicht steht, sodass dann sehr deutlich wird, das war vielleicht an manchen Stellen wirklich nur eine Masche. Und da darf man sich nicht allzu viel erhoffen. Was darüber hinausgeht, ist so eine demokratische Streitkultur, die wir uns ja erhoffen dürfen, wenn wir an die Demokratie glauben wollen. Also, dass da eine Vielstimmigkeit herrscht und gezankt wird, das müssen wir irgendwie auch positiv wahrnehmen dürfen, wenn sich denn alle auf die gleichen Regeln einlassen und im Rahmen von Demokratie streiten wollen.
Vielleicht ist es so, die Angst vor der AfD war groß, jetzt ist sie da, jetzt kann man sie konkret an ihren Taten messen und wird die Angst vielleicht wieder los und ja,
schöne Sicht darauf.
Macht sie wieder ein bisschen, stutzt sie wieder sozusagen zurecht, die anderen Parteien gesprochen. Jetzt Rita Molzberger war das mit einem Stückchen Begriffsarbeit hier in unserer Sondersendung zur Bundestagswahl 2017. Vielen Dank und gute Nacht dir.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Bundestagswahl 2017. Live aus Berlin.